das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Fast täglich hat Israels Armee in den vergangenen Wochen nicht nur Stellungen der Hisbollah im Libanon bombardiert, sondern auch gezielt hochrangige Offiziere der Islamistenmiliz ins Visier genommen und getötet. Doch der Angriff, der am frühen Abend die libanesische Hauptstadt Beirut mit einer Reihe gewaltiger Explosionen in einem Wohngebiet erschütterte, könnte eine neue Stufe in dem Konflikt bedeuten. Denn nach Angaben des israelischen Militärs galt dieser Bombenangriff dem Hauptquartier der Hisbollah. Möglicherweise sogar dem Anführer Hassan Nasrallah selbst. Ob dieser sich unter den Opfern befindet, dazu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Über den Angriff berichtet Simon Riesche aus Beirut.
Beirut am frühen Abend. Schwere Explosionen erschüttern den Süden der libanesischen Hauptstadt. Es sind die heftigsten Luftangriffe auf Beirut seit Beginn des aktuellen Konflikts vor knapp einem Jahr. Umgehend meldet sich das israelische Militär zu Wort. Vor wenigen Augenblicken haben die israelischen Streitkräfte einen gezielten Angriff auf das zentrale Hauptquartier der Hisbollah-Terrororganisation durchgeführt, das als Epizentrum des Hisbollah-Terrors diente. Bilder vom Ort des Angriffs. Ein gewaltiger Krater mitten im Wohnviertel Dahir. Hier soll die Hisbollah nach israelischen Angaben ihr unterirdisches Hauptquartier gehabt haben. Hohe Todeszahlen werden befürchtet. Es herrscht Unruhe. Der Angriff soll Hassan Nasrallah gegolten haben. Ob der Anführer der Hisbollah aber zu Schaden kam, zunächst unklar. Seit Tagen schon im Libanon Beerdigungen, Trauermärsche. Hunderte Menschen sind in der vergangenen Woche durch israelische Luftschläge getötet worden. Hisbollah-Kämpfer, aber auch viele Zivilisten, viele Kinder. Der Libanon, ein Land im Sturm von Kriegen und Konflikten, seit Jahrzehnten schon. Die libanesische Regierung, die selbst nur begrenzten Einfluss auf die vor allem vom Iran unterstützte Hisbollah hat, sieht Israel als Aggressor, richtete zuletzt aber auch mahnende Worte an die Hisbollah. Es ist ein kritischer Zeitpunkt in der Geschichte für unsere Nation. Die Hisbollah und ihre Verbündeten sollten vereint die Interessen des Libanon wahren. Der Krieg lässt schon jetzt die Zahl der Vertriebenen in die Höhe schnellen. Mehr als 90.000 Menschen sollen UN-Angaben zufolge allein in dieser Woche ihre Heimat verlassen haben. Viele gehen über die Grenze nach Syrien, andere stranden irgendwo im Libanon, auf den Notunterkünften wie zum Beispiel in Schulen. Die Versorgung der Menschen sei alles andere als einfach, sagt uns der Deutsche Hans Bederski, der für die Hilfsorganisation World Vision im Libanon arbeitet. Er macht sich Sorgen, dass auch Helfer zwischen die Fronten geraten könnten.
Unsere Mitarbeiter sind nicht das Ziel der Beschüsse. Die Ziele sind andere. Wenn aber unsere Mitarbeiter nun ausgerechnet in der Nähe sind, dann müssen sie sich in Acht nehmen. Und wir versuchen sie so weit wie möglich davon fernzuhalten, dass sie nicht in die Gegenden geraten, die gerade unter Beschuss sind.
Aber wo droht der nächste Beschuss? Der heutige Angriff in Südbeirut, er dürfte den Beginn einer neuen Phase in diesem Konflikt, diesem Krieg bedeuten. Mit noch schwer absehbaren Folgen für den Libanon und die Region.
Ramin Sina berichtet für uns aus der libanesischen Hauptstadt Beirut. Ramin, was sind die neuesten Informationen dazu, ob Hisbollah-Chef Nasrallah diesen Angriff überlebt hat?
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Meldungen aus unterschiedlichen Ländern. Wir lesen und wir hören aus Israel von verschiedenen Nachrichtenportalen in Berufung auf Quellen im israelischen Nachrichtendienst, dass sich dort einige wohl sicher sind, dass Nasrallah unter diesen Wohnblocks im Süden von Beirut heute war. Einige schreiben, er sei verletzt, andere, er sei getötet worden. Auf der anderen Seite hat die staatliche iranische Nachrichtenagentur, und der Iran ist ja der engste Verbündete der Hisbollah, noch vor etwa anderthalb Stunden geschrieben, in Berufung auf Quellen zur Hisbollah, dass es Nasrallah gut gehe, dass er sicher sei. Also für den Moment ist weiter völlig unklar, ob er überhaupt dort war, ob er überlebt hat, ob er womöglich getötet wurde. Klar ist, es war ein Viertel, in der die Hisbollah das Sagen hat. Ob es wirklich das Hauptquartier war, können wir noch nicht bestätigen. Und ob Nasrallah lebt oder tot, wissen wir für den Moment auch nicht.
Aber welche Auswirkungen hätte es, sollte der Hisbollah-Chef tatsächlich tot sein? Womit ist dann zu rechnen?
Ja, es könnte enorme Auswirkungen haben hier auf den Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel, auf die Menschen, aber vielleicht auch auf die ganze Region. Hassan Nasrallah ist die wichtigste Person innerhalb der Hisbollah. Er hat sie seit Jahrzehnten angeführt. Er ist die Person, die der ja, für die Anhänger, für die Kämpfer, die Person war, wo sie sich immer, die haben nie gezweifelt an ihm. Und wenn sie sich wirklich bestätigen sollten, dass er getötet wurde, und die Israelis haben in den vergangenen Tagen ja gezeigt, dass sie über gute Nachrichtendienste verfügen und auch wissen, wo sich hochrangige Hisbollah-Mitglieder aufhalten, dann wäre das schon ein extremer Schlag. Die Frage wäre natürlich dann auch, wie der engste Verbündete Iran reagiert, ob er sich womöglich in einen direkten Krieg einschalten würde. Für den Moment soll es eine Dringlichkeitssitzung geben in Teheran vom obersten Rechtsgelehrten Ayatollah Khamenei in Teheran. Also die Unruhe für den Moment in der Region ist schon sehr, sehr groß, weil viele fürchten, dass der Krieg, der jetzt schon herrscht zwischen der Hisbollah und Israel, dass er sich noch weiter ausweitet.
Ramin, vielen Dank für die Informationen nach Beirut. Und kurz vor diesem massiven Angriff durch die israelische Armee hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor den Vereinten Nationen in New York das Vorgehen seines Landes gerechtfertigt als Verteidigung gegen, Zitat, wilde Feinde, die Israel auslöschen wollen. Den Hoffnungen auf eine Waffenruhe erteilte er eine klare Absage. Aus New York berichtet Heribert Roth.
Tagelang war New York spekuliert worden. Kommt er nicht? Doch Benjamin Netanyahu sucht am Nachmittag die Weltbühne, um seine Politik, sein Vorgehen in Gaza und jetzt im Libanon gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz zu verteidigen. Demonstrativ verlassen viele Delegationen die Generaldebatte. Es gibt aber auch Applaus. Der Sitzungspräsident ruft mehrmals zur Ordnung. Netanyahu gibt sich kämpferisch. Nachdem ich die Lügen und Verleumdungen gehört hatte, die viele Redner auf diesem Podium über mein Land verbreiteten, habe ich beschlossen, hierher zu kommen und die Sache richtigzustellen. Netanyahu warnt den Iran vor einem Angriff. Er gibt sich in seiner halbstündigen Rede siegessicher, stellt klar, an eine Waffenruhe im Libanon sei nicht zu denken. Wir werden die Hisbollah bekämpfen, bis alle unsere Ziele erreicht sind. Heißt, der Beschuss der Hisbollah auf Israel muss aufhören und die Bewohner müssen in ihre Häuser zurückkehren können. Der Gaza-Krieg wiederum könne beendet werden unter einer Bedingung. Die Hamas muss aufgeben. Sie müssen die Waffen niederlegen, die Geiseln freilassen. Wenn nicht, kämpfen wir bis zum Sieg. We will fight until we achieve victory. Nach den verstärkten israelischen Angriffen der letzten Tage auf Ziele im Libanon warnt der Außenminister des Landes vor unübersehbaren Folgen. Die Krise im Libanon bedroht den gesamten Nahen Osten und wird sich weiter verschärfen, wenn die Welt sich nicht bewegt. Dabei gab es in dieser Woche einen Funken Hoffnung auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Eine Koalition aus Frankreich, Deutschland, den USA und arabischen Staaten der Region hatte das im UN-Sicherheitsrat gefordert. Israel sei eigentlich eingebunden gewesen, zeigt sich Washington über das israelische Verhalten jetzt irritiert. Außenministerin Baerbock mahnt, der Libanon dürfe kein zweites Gaza werden.
Deshalb rufen wir gemeinsam mit unseren Partnern zu einem Waffenstillstand auf, um ein Fenster für Diplomatie zu schaffen. Ich sage erneut klar, Deeskalation von allen Seiten muss das Gebot der Stunde sein.
Premier Netanyahu verlässt New York. Kaum noch Chancen für einen nahen Waffenstillstand, betonen UN-Beobachter. Und das bedeutet wohl erstmal noch mehr Opfer im Nahostkonflikt.
Und dazu jetzt Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, offenbar hat Netanyahu die Welt in seiner Rede auf den Angriff auf das Hisbollah-Hauptquartier damit vorbereitet. Was ist denn da die israelische Kriegsstrategie? Glaubt die Regierung von Netanyahu wirklich, die Hisbollah so schwächen zu können, dass sie keine Gefahr mehr darstellt?
Ja, das Ziel der israelischen Regierung ist wahrscheinlich, die Hisbollah so zu schwächen, dass sie gezwungen ist, ein Abkommen einzugehen, das den Forderungen Israels entspricht. Also, dass sich die Hisbollah zurückziehen muss aus dem Grenzgebiet im Süden vom Libanon an der Grenze zu Israel, sodass sie von dort aus keine Bedrohung mehr darstellt und die Menschen im Norden Israels in ihre Häuser zurück können. Diese Strategie trägt natürlich im Moment nicht zur Deeskalation bei, weil Israel offenbar bereit ist, ein großes Risiko einzugehen und möglicherweise größere Vergeltungsschläge provoziert. Die sind bisher ausgeblieben, trotz mehrfacher Ankündigungen. Die Gefahr ist, dass die Hezbollah, aber auch der Iran heftiger angreifen werden, möglicherweise auch mit heftigeren Angriffen auf Tel Aviv.
Die USA sagen, dass sie über diesen Angriff im Vorfeld nicht informiert gewesen seien. Haben die Amerikaner als engste Verbündete Israels da überhaupt noch irgendeinen Einfluss auf die Regierung Netanyahu?
Aus der Sicht der USA ist das wahrscheinlich eine massive Provokation, dass Israel diese Luftangriffe geflogen hat, während die USA und andere internationale Akteure sich intensiv darum bemühen, eine Waffenruhe zu erreichen zwischen Israel und der Hezbollah. In der Theorie müssten die USA großen Einfluss auf Israel haben, weil Israel angewiesen ist auf die militärische Unterstützung der USA. In der Praxis sieht es aber so aus, dass die USA von ihrem Hauptdruckmittel, den Waffenlieferungen, eigentlich kaum Gebrauch machen. Israel hat gestern erst bekannt gegeben, dass es gerade ein Militärhilfepaket in Höhe von fast 9 Milliarden US-Dollar von den USA erhalten hat.
Sophie von der Tann, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv. Dass vor allem zwei Parteien der Ampelkoalition unterschiedliche Auffassungen davon haben, wie die Rente zukunftssicher gemacht werden soll, das war auch lange vor ihrer Regierungsbildung klar. Und dennoch hatten Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD und Finanzminister Christian Lindner von der FDP im Frühjahr einen Kompromiss gefunden, den sie dann auch gemeinsam dem Kabinett vorstellten. Soweit, so gut. Doch heute ging dieses Rentenpaket 2 im Bundestag in die erste Lesung. Und natürlich gab es auch prompt Einwände. Doch nicht nur die erwartbaren von der Opposition, sondern auch von Lindners eigener FDP-Fraktion. Über den Streit um die Rentenreform Stefan Stuchlik.
Die Debatte ist gerade mal eine halbe Stunde alt. Da stellt die Union die Frage, die sich viele im Bundestag stellen. Wo ist eigentlich Christian Lindner von der FDP, der das Rentenpaket 2 mitverhandelt hat?
Warum ist eigentlich Ihr Minister heute gar nicht da? Der hat sich mehrfach abfeiern lassen und heute bei der entscheidenden Debatte ist er gar nicht anwesend.
Ja, wo ist der FDP-Vorsitzende, als der Arbeitsminister das Rentenmodell der Ampelregierung epochemachend nennt und danach das Wort Verantwortung fallen lässt?
Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, noch in dieser Legislaturperiode für das Alterssicherungssystem die Weichen weit über die heutige Zeit hinauszustellen, damit sich alle Generationen auf die Rente verlassen können.
Das Rentenniveau soll auf 48% des Durchschnittseinkommens festgeschrieben werden. Niemand müsste über 67 Jahre hinaus arbeiten. Das hieße aber steigende Beiträge. Für ein Generationenkapital soll der Staat Geld an der Börse anlegen, mit dessen Erlösen die Beiträge vor allem für die Jungen in Zukunft stabil bleiben sollen. Das alles hat der Finanzminister mitverhandelt. Und auf die Frage, ob seine Partei ihm da folgen werde, sagte er noch vor 3 Wochen.
Das Rentenpaket 2 ist ausverhandelt. Und so wie es ist, ist es für mich, das ist meine Empfehlung auch an den Bundestag, zustimmungsfähig.
Der parlamentarische Geschäftsführer seiner Fraktion geht aber heute auf den Arbeitsminister los, als sei die FDP in der Opposition. Das Gesetz gefährde die Wirtschaft, die Beitragserhöhung auf über 22% gehe auf Kosten der Jugend.
Der Arbeitsminister legt uns hier einen Vorschlag vor, der enorme Steigerungen der Rentenbeiträge gesetzlich festschreiben würde. Ich bin überzeugt, Stabilisierung der Rente kann nicht bedeuten, wir erhöhen einfach die Beiträge für die arbeitende Mitte und für die Jungen immer weiter.
Was treibt die FDP-Fraktion zu so einer fundamentalen Kritik? Will sie den Rauswurf aus der Ampel provozieren?
Das war jetzt schon fast die Begründung für den Bruch dieser Koalition, in der Sie sich ja befinden. Denn das, was Sie da erreichen wollen in parlamentarischen Beratungen, das ist ja völlig unrealistisch, das noch zu erreichen.
Auch Politikwissenschaftler von Lucke vermutet, man sehe gerade den Versuch der FDP, die Debatte über die Rente zum Ausstieg aus der Koalition zu nutzen.
Die FDP hat klargemacht, Rente und Tariftreuegesetz sind die beiden Gesetze, bei denen man eigentlich nicht mitziehen will. Und das sind genau die beiden Essentials der SPD, die natürlich jetzt auch Profil zeigen muss. Also eigentlich weiß die FDP, dass sie es damit auf die Spitze treibt. Und das halte ich für eigentlich den Anlass, den man jetzt sucht, um eher erhobenen Hauptes aus der Koalition zu gehen.
Das Gesetz wird heute in die Ausschüsse verwiesen. Aber über den Beratungen hier hängt dieser Satz des parlamentarischen Geschäftsführers der FDP.
Dieses Gesetz ist noch nicht fertig. Da müssen wir alle gemeinsam ehrlich und gründlich noch mal ran.
Es klingt wie eine Drohung. für die gesamte Regierungskoalition.
Und über den Schlagabtausch im Bundestag um das Rentenpaket der Bundesregierung habe ich vor der Sendung mit Lukas Köhler gesprochen, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP. Guten Abend, Herr Köhler.
Einen wunderschönen guten Abend, Herr Zamperoni.
Eigentlich war das Rentenpaket doch ausverhandelt zwischen Arbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner. Warum jetzt plötzlich der Gegenwind aus Ihrer Fraktion? Hat Ihr Parteichef Lindner da nicht mehr den Rückhalt seiner eigenen Fraktion?
Christian Lindner hat sowohl in der Partei wie in der Fraktion den größtmöglichen Rückhalt. Er hat das sehr gut gemacht in den Verhandlungen, aber dass der Bundestag Gesetze nochmal überarbeitet, dass wir gerade bei so einem großen Paket wie dem Rentenpaket jetzt nochmal Hand anlegen müssen, das Gesetz so ist noch nicht zustimmungsfähig, das ist ganz normal und das passiert ja in der Demokratie immer.
Aber das macht normalerweise die Opposition, Herr Köhler. Normalerweise ist das der Job, dann an den Gesetz noch zu schmögeln von der anderen Seite. Sie sind Teil der Regierung, die diesen Kompromiss vorgelegt hat.
Ich bin ja Teil des Parlaments und Christian Lindner als Finanzminister, der in der Regierung dafür sorgt, dass Gesetze vorgelegt werden, der empfiehlt dem Bundestag ein Gesetz anzunehmen und schlägt das dem Bundestag vor. Aber der Gesetzgeber, das ist nach wie vor das Parlament. Und auch hier gilt das sogenannte Strucksche Gesetz. Der hat mal formuliert, dass kein Gesetz den Bundestag so in den Bundestag so geht, wie es den Bundestag wieder verlässt. Das wird auch hier passieren und es ist auch richtig so, dass wir im Parlament Gesetze nochmal anpassen.
Aber nochmal, dieses Gesetz hat Ihre Regierung, an der Sie beteiligt sind, mit so als Kompromiss eingebracht. Und jetzt fällt Ihre Fraktion der eigenen Ampelregierung also in den Rücken. Geht es da wirklich nur noch um die Sache? Oder ist das Ganze nicht vielleicht doch auch ein Machtkampf zwischen Lindner und seinem Parteivize Johannes Vogel?
Nein, ich glaube, in der Partei gibt es keinen Machtkampf. Und es ist auch völlig richtig, dass die Partei so geschlossen hinter Christian Lindner steht. Denn er macht als Finanzminister seine Sache sehr, sehr gut. Nur weil er die so gut macht, können wir überhaupt solche Gesetze wie das Rentenpaket jetzt diskutieren. Johannes Vogel hat am Anfang des Jahres und auch immer wieder darauf verwiesen, dass wir natürlich den Koalitionsvertrag voll umsetzen müssen, eine generationengerechte Rente umsetzen müssen. Und das ist in diesem Gesetzeswurf im Moment noch nicht der Fall. Aber genau dafür haben wir das parlamentarische Verfahren. Wir sind sehr dankbar dafür, dass Christian Lindner das Generationenkapital in dieses Paket reinverhandelt hat. Es war mit viel Mühen verbunden. Jetzt können wir den nächsten Schritt gehen und dieses Gesetzespaket noch besser machen.
Aber was Sie da nun an Zusatz, an Änderungen und Forderungen haben, das wird vor allem die SPD nicht mitmachen. Das ist also eigentlich völlig unrealistisch. Wollen Sie darüber also riskieren, die Koalition zum Platzen zu bringen?
Wir sind ja jetzt im ganz normalen parlamentarischen Verfahren und wir diskutieren jetzt, wie ein Gesetz noch besser werden kann. Wir haben gesehen, nachdem das Gesetz vorgelegt wurde, nachdem die Bundesregierung uns das quasi mit auf den Weg gegeben hat, haben ja viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, viele Expertinnen und Experten gesagt, dass dieses Gesetz so insbesondere die junge Generation belasten wird. Und ich glaube, es gibt keine Partei im Deutschen Bundestag, auch nicht die SPD, die ein Interesse daran hat, diesen Generationenkonflikt in der Rente aufzumachen. Ich bin mir sicher, dass auch die SPD ein Interesse an einer generationengerechten Rente hat. Und das werden wir jetzt im parlamentarischen Verfahren klären. Ich mache mir da aber auch keine Sorgen, denn wir haben schon große Gesetzespakete mit viel, viel Mühe in den Bundestag bekommen und auch immer durch den Bundestag durchgebracht.
Entschuldigung, wenn ich auf den Punkt rumreite, denn wieder einmal hält die FDP eine Oppositionsrede im Bundestag und der Applaus, da kommt der vor allen Dingen von der Union.
Wir haben keine Oppositionsrede gehalten, sondern das ganz normale parlamentarische Verfahren bemüht. Es ist doch völlig richtig und völlig korrekt, dass in einem Gesetzespaket, in dem es um die Zukunft dieses Landes, um die Zukunft auch der jungen Menschen, die ins Arbeitsleben gehen werden und vor großen Bergen an Beitragszahlungen stehen, dass wir für die jetzt dafür sorgen, dass wir ein gerechtes Gesetz machen. Das ist wichtig, das liegt aber im normalen parlamentarischen Verfahren und dass wir in so einer Rede am Anfang markieren, wo unser Änderungsbedarf ist. Das ist doch ein ganz normales Verfahren. Und das ist ja auch öfters passiert. Übrigens haben auch die Koalitionspartner bei diversesten Gesetzen schon mal unterschiedliche Redebedarfe angemeldet. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in der Demokratie anders wäre. Es wäre sogar seltsam, wenn wir einfach nur ein Abnickverein für die Regierung wären. Ganz im Gegenteil, das Parlament ist der höchste legitimierte Gesetzgeber. Und deswegen ist es auch gut und wichtig, dass wir bei so einem großen Gesetz nochmal wirkliche Änderungen vornehmen.
Und doch, dieses aktuelle Rentenreformpaket, das jetzt auf dem Tisch liegt, das gemeinsam mit der Ampel, ohne jetzt irgendwelche Zerwürfnisse oder Streit wieder durchs Ziel zu bringen, das wäre doch auch ein Zeichen gewesen, ja, die kriegen doch noch was gebacken. Dann könnte so aber, Zitat Lindner, dieser Herbst der Entscheidung, der da kommen soll, ja eigentlich nur auf den Bruch der Koalition hinauslaufen, wenn sie da jetzt noch was anderes reinarbeiten wollen.
Aber dann wäre ja die Koalition an jedem Gesetz, das sie bisher beschlossen hat, zerbrochen. Weil, wie gesagt, es ist noch kein Gesetz in den Bundestag gegangen, wie es hinausgekommen ist. Und ich finde, gerade in einer parlamentarischen Demokratie, in der wir als oberster Legitimator, als Gesetzgeber dafür sorgen, dass die Gesetze gut werden, ist doch ganz normal, dass wir miteinander ringen um die richtige Lösung. Und das tun wir im Parlament, das tun wir auch hinter verschlossenen Türen. Ich finde auch, und Sie haben recht, wir könnten öfters mal weniger öffentlich streiten. Das machen wir aber auch nicht. Wir diskutieren jetzt darüber, wie das Rentenpaket wirklich gut werden kann. Wie gesagt, wir haben noch ordentlichen Änderungsbedarf angemeldet. Aber dass wir ein Gesetz beschließen, in dem ganz klar gesagt wird von Expertinnen und Experten, das ist noch nicht generationengerecht. Das sorgt nicht dafür, dass wir auf der einen Seite die Renten stabil haben und auf der anderen Seite auch die Beiträge stabil haben. Das können wir doch nicht einfach so durchs Parlament gehen lassen. Da sind wir auch als Parlamentarierinnen und als Parlamentarier zu selbstbewusst für, um Gesetze einfach so zu beschließen. Wir werden darüber sprechen und ich glaube, wir schaffen das auch ohne großen Streit in der Öffentlichkeit, sondern da, wo es richtig ist, mit den Koalitionspartnern. Und da werden wir zu guten Lösungen kommen.
Herr Köhler, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke.
Kaum war die Doppelspitze bei den Grünen diese Woche überraschend abgetreten, da kursierten auch schon die Namen möglicher Nachfolger. Franziska Brandner und Felix Banaschak. Die eine gilt als enge Vertraute von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Sie ist derzeit Staatssekretärin in dessen Wirtschaftsministerium. Der andere war Vorsitzender des großen und einflussreichen NRW-Landesverbandes. Heute haben Brandner und Banaschak dann auch offiziell erklärt, dass sie kandidieren wollen für den Parteivorsitz der Grünen.
Und warum machen wir das? Ich mache das, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir dieses Land voranbringen können, dass wir es zusammenbringen müssen und dass wir heute und morgen hier gerne auch weiter leben wollen und dafür wieder die Kräfte in diesem Land befreien müssen.
Dieses Land ist verunsichert. Aber dieses Land braucht gerade jetzt eine politische Kraft, die den Kopf nicht in den Sand steckt, weil er da gerade noch mal so schön liegt, sondern die nach vorne guckt, anpackt und ja, in hoffnungsarmen Zeiten Hoffnung gibt. Und wir wollen, ich will, dass Bündnis 90 Die Grünen wieder Zukunfts- und Hoffnungsort sind für dieses Land und für die Menschen, die in diesem Land leben.
Tina Handel in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Da haben Brandner und Banaschak ja mit ihrer Bewerbung erstmal einen Pflock eingerammt, an dem andere nun vorbei müssen. Aber wie stehen denn die Chancen, dass die beiden es am Ende auch wirklich werden?
Also sie sind noch nicht automatisch gewählt, nur weil die Partei sie jetzt so sehr nach vorne stellt. Darüber wird am Ende ein Parteitag im November entscheiden. Es gibt bislang keine Gegenkandidaten. Was es aber gibt aus der Partei, zum Beispiel aus Baden-Württemberg, sind jede Menge Aufrufe, jetzt keine offenen Personaldebatten zu starten, keine Flügelkämpfe ausbrechen zu lassen. Und ob das so glatt durchgeht, das wird sich vielleicht auch an der Frage entscheiden, ob der linke Flügel es Habeck womöglich übel nimmt, dass er zumindest nach Medienberichten dahinter den Kulissen Druck ausgeübt haben soll, auf den Bundesvorstand zurückzutreten. Habeck hat ja angekündigt, dass er in geheimer Abstimmung dann über seine Spitzenkandidatur entscheiden lassen will auf diesem Parteitag. Und da könnte eben das Ergebnis dann zeigen, wie sehr die Partei ihm folgt und auch seinen Personalvorschlägen folgt.
Wenn sie ihm folgt und es zu so einer Einigkeit dann kommt, was würde das dann für die inhaltliche Ausrichtung der Grünen bedeuten?
Also es ist schon klar erkennbar an dieser Entscheidung jetzt für die beiden, dass die Grünen versuchen wollen, mit mehr Wirtschaftskompetenz in den Wahlkampf zu gehen. Also Brandner, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Banaschak ist ein Mann aus der Fraktion für Haushalt und Wirtschaft. Und beide kommen aus Landesverbänden, in denen Schwarz und Grün zusammen regieren. Und es gibt noch ein kleines Hindernis für Schwarz-Grün, was jetzt womöglich aus dem Weg geräumt ist, wenn man sich mal dran erinnert. Friedrich Merz hat ja oft gesagt, mit diesen Grünen, wie sie derzeit sind, mit denen will er nicht koalieren. Mit denen geht das nicht. Da müssten sich die Grünen ändern, damit das wieder möglich wird. Jetzt ändern sich die Grünen wahrscheinlich, womöglich. Und damit öffnet sich eben dann auch eine Tür in Richtung Schwarz-Grün.
Tina, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Ihr Schwert reckt sie noch immer in den Himmel über Kiew, Mutter Ukraine. Das gigantische Denkmal für den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Doch nach dem russischen Überfall auf das ehemalige Partnerland wurde das Sowjetwappen prompt durch das ukrainische ersetzt. Jetzt ist die Siegesstatue also zu einem Symbol der Widerstandskraft der Ukraine geworden und könnte sinnbildlich auch für den Plan stehen, mit dem Präsident Zelensky gerade durch die USA reist und den er selbst ja als Siegesplan bezeichnet. Mit US-Präsident Biden hat er gestern schon darüber gesprochen, allerdings weiterhin keine Erlaubnis bekommen für den Einsatz weitreichender Waffen auf russischem Gebiet. Heute hat Zelensky dann auch noch Präsidentschaftskandidat Donald Trump getroffen. Der hatte im Wahlkampf ja schon häufiger betont, dass er Zelensky zu einem Deal mit Russland drängen würde. Heute sprach er von einem großartigen Treffen. Unterdessen geht der russische Beschuss in der Ukraine unvermindert weiter. Die Luftabwehr übernehmen dabei auch Frauen, die ihre Einheit nach einem Ort benannt haben, der wie kaum ein anderer für russische Kriegsverbrechen steht. Sie nennen sich die Hexen von Butscha. Birgit Pfirnig war mit ihnen unterwegs.
Eigentlich ist Irina Immobilienmaklerin. Erst vor einem halben Jahr hat sie ihr militärisches Training absolviert. Doch hier im Team ist sie eine der erfahreneren Kämpferinnen. Nahkampf-Grundausbildung gehört auch dazu. Es ist doch unvermeidbar, dass wir Frauen uns einbringen müssen. Denn das Land muss verteidigt werden. Und das ist nicht nur die Aufgabe von Männern. Mittlerweile stehen alle Bereiche des Militärs auch Frauen offen. Wir können jeden Job erlernen und jede Rolle übernehmen, die wir wollen. Sie trainieren in den Wäldern nördlich von Kiew, die selbsternannten Hexen von Butscha. Eine rein weibliche Freiwilligeneinheit, die den Himmel nach russischen Drohnen absucht und sie auch regelmäßig abschießt. Es ist wichtig, dass wir hier so viel lernen wie möglich. Den Umgang mit Waffen, die Arbeit im Team, alles, was an militärischem Sachverstand dazugehört, damit diese Einheit optimal funktioniert. Dreimal die Woche ist jede von ihnen im Einsatz. Der Himmel nördlich von Kiew ist längst zur Front geworden. Unsere Aufgabe ist es, eine gute Position zu finden. Jede kennt ihre Arbeit. Wer auf dem Pickup ist, wer im Scheinwerferlicht steht, wer den Umkreis bewacht. Die Maschinengewehre geladen, jede ist einsatzbereit. Wenn Alina keine Drohnen jagt, ist sie Kindergärtnerin. Durch das Training sei sie über sich hinausgewachsen, erzählt sie. Der Zusammenhalt unter den Frauen hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Ich glaube, dass das alles in der Macht von Frauen liegt. Mir fällt das hier überhaupt nicht schwer. Und ich merke, dass ich ständig mehr will, an meine Grenzen gehe. Es verändert die ganze Gesellschaft. Frauen zeigen, dass sie bereit sind, Waffen zu ergreifen und erweisen sich als ziemlich geschickt. Manche der Frauen seien motivierter als Männer, meint ihr Ausbilder. Und obwohl sie alle Berufe oder Familien hätten, nehmen sie ihre Kampfaufgaben sehr ernst. Angefangen hat er im April dieses Jahres mit 10 Frauen. Mittlerweile sind es 100. Und immer mehr melden sich für die Armee. Sie lernen richtig schnell. Einige Frauen unterzeichnen jetzt gerade Verträge mit der Armee oder sie wechseln zu unterschiedlichen Kampfeinheiten. Vor kurzem haben sich allein 3 Frauen aus meinem Kurs den Streitkräften angeschlossen. Und ich weiß von mindestens 5 weiteren, die einen Antrag gestellt haben, um zum militärischen Aufklärungsdienst zu kommen. Längst ist den Frauen klar, dass sich der Krieg hinzieht und viele der Männer erschöpft sind nach den langen Monaten und Jahren an der Front. Ohne Frauen wie die Hexen von Butscha wären die Aussichten der Ukrainer düsterer.
Und weitere Nachrichten jetzt, Susanne, mit dir.
Die AfD wird im kommenden Jahr voraussichtlich mit Alice Weidel in den Bundestagswahlkampf ziehen. Darauf hat sich Weidel mit Co-Parteichef Chrupalla geeinigt. Sie soll nicht nur an der Spitze der Kampagne stehen, sondern wäre damit auch die erste, die bei der AfD für eine Kanzlerkandidatur aufgestellt wird. Auf einem Parteitag muss sie noch offiziell gewählt werden. Deutschland hat damit begonnen, Menschen in die Türkei abzuschieben. Laut Presseberichten geht es um insgesamt 200 Türken, die nicht in Deutschland bleiben dürfen. Die Rückführungen sollen dezentral über Linienflüge erfolgen. Dass die Rückführungen kommen, kündigte Innenministerin Faeser in einem Interview mit der Funke Mediengruppe an. Darin sprach sie von einem so wörtlich großen Fortschritt zur Begrenzung der irregulären Migration. Die Bundesländer wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren und effizienter machen. Heute wurden die Änderungsentwürfe veröffentlicht. Sie sehen vor, die regionalen Hörfunkwellen der ARD von 70 auf 53 zu reduzieren. Künftig soll es auch weniger Spartensender geben. Welche Programme wegfallen, sollen die Sender in Eigenregie entscheiden. In einer Anhörungsphase können Sender, Interessensgruppen und Nutzer jetzt Rückmeldungen zu den Änderungsideen geben. Der Tropensturm Helene hat im Südosten der USA mehr als 30 Menschen das Leben gekostet, davon mindestens 11 im Bundesstaat Georgia. Viele Menschen werden noch vermisst. Der Sturm war gestern Abend in Florida auf Land getroffen. Mittlerweile hat er sich abgeschwächt und zieht weiter Richtung Norden. Der Wetterdienst warnt vor Tornados und Überschwemmungen. Helene sei weiterhin lebensbedrohlich, so die Behörden. Die britische Schauspielerin Maggie Smith ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie gehörte zu den großen Schauspielerinnen ihrer Generation, bekam 2 Oscars. Bekannt ist Smith unter anderem für ihre Rollen in den Harry Potter-Filmen und aus der Serie Downton Abbey. Premierminister Starmer würdigte sie heute als einen wahren nationalen Schatz.
Francis Ford Coppola hat als Regisseur schon so manche Grenze überschritten. Mit seinem neuesten Film überwindet er jetzt sogar Zeit und Raum. So zumindest macht es seine Hauptfigur in Megalopolis. Ein Stadtplaner und Architekt, der eine bessere Welt schaffen will, mit Hilfe eines wundersamen Stoffs. Und ebenso wie unsere Welt manchmal im Chaos zu sein scheint, so ist es auch die Filmwelt des Meisterregisseurs. Ob er damit aber auch ein Meisterwerk geschaffen hat, Klaus Lesche.
Megalopolis, der Filmtitel, klingt schon ein wenig größenwahnsinnig. Francis Ford Coppola will eine Parabel erzählen vom Zustand der westlichen Zivilisation und ihrer Führungsmacht USA. Die ist das neue Rom seines Films. Auch diesem Imperium droht, wie dem antiken Vorbild, der Untergang.
Man stelle sich die heutige Gesellschaft als ein Ast der Zivilisation vor. Auf dem Weg in eine Sackgasse.
So sieht es Caesar, der Visionär. Er träumt von einem ganz neuen Rom, erbaut mit seinem Wunderstoff Megalon, der sich wie eine Pflanze organisch verändert und an die wechselnden Bedürfnisse der Menschen anpasst. Caesar kann auch die Zeit anhalten, ein paar Sekunden lang.
Zeit, steh still!
Toller Trick. Wozu er gut ist, weiß allerdings nicht einmal Caesar selbst. Der Visionär hat's schwer, um die Macht ringt Caesar mit einfallslosen Pragmatikern und skrupellosen Populisten. Megalopolis ist ein benebelnder Science-Fiction-Cocktail aus Computeranimationen, comicartigen Figuren und dekadenten Partyorgien, in denen ein paar Tröpfchen Tiefsinn gerührt werden. Wie Frisbee-Scheiben fliegen Klassiker-Zitate durch den Film, vom römischen Kaiser Marc Aurel bis zum amerikanischen Philosophen Ralph Waldo Emerson.
Das Ende der menschlichen Spezies wird sein, dass sie letztendlich an der Zivilisation zugrunde geht.
Megalopolis geht an Coppolas wirrem Drehbuch zugrunde. Während des Schreibens hätte er, wie Caesar, die Zeit anhalten sollen, um sein monströses Filmprojekt nochmal zu durchdenken. Aber deutlich länger als nur ein paar Sekunden.
Ja, aber wenn Sie Megalopolis trotzdem sehen wollen, der Film läuft jetzt in den Kinos. Und vielleicht gibt es ja auch das passende Kinowetter am Wochenende. Claudia, was erwartet uns da?
Oh, Ingo, morgen über der Mitte Deutschlands und am Sonntag überall würde ich lieber rausgehen statt ins Kino, weil es gibt endlich mal wieder Sonne. Morgen noch nicht überall. Vor allem im Süden Deutschlands hängen dichte Wolken. Es regnet immer wieder, deswegen München 0 Stunden. Aber Düsseldorf schon 4, Potsdam oder Kiel sogar 6 Stunden. Und der Sonntag bringt dann für die meisten nach Nebelauflösung 6 beziehungsweise 8 Stunden Sonne in Potsdam. Das heißt, da haben wir mal Zwischenhocheinfluss und das heißt, es bleibt überwiegend trocken. Das hatten wir ja die letzten Tage eher seltener. Morgen zieht noch mal so ein Tief über uns hinweg und dahinter fließt dann deutlich kühlere Luft nach Deutschland. Das heißt, gerade so morgen, übermorgen, Temperaturen 16, 17 Grad und Sonntag früh wird es richtig frisch sein. Da fehlt auch nachts die schützende Wolkendecke. Dementsprechend kühlt es sich ordentlich aus, aber dafür startet der Tag dann eben auch verbreitet mit viel Sonnenschein. Jetzt in der Nacht haben wir es vor allem nach Süden hin noch mit dichten Wolkenfeldern und Regen zu tun. Der Regen, der heute von Nordwesten hereinzog, legt sich dann an den Alpenrand. Von Nordwesten lockert es auf. Morgen dann über der Mitte wieder ein Streifen mit viel Sonne. Von Nordwesten kann es einzelne Schauer geben, die sich dann auch noch ein bisschen in die Mitte vorarbeiten. Aber das wird nicht jeden betreffen. Da gibt es zwischendrin auch lange trockene und sonnige Abschnitte. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist so 11 bis 6 Grad. 6 Grad direkt am Alpenrand, 12 Grad in Dresden und morgen Nachmittag. Da geht es dann maximal noch hoch auf Höchstwerte von 12 bis 17 Grad. die nächsten Tage langsam wieder ansteigende Temperaturen, zumindest am Montag. Dafür wird der Sonntag nach Nebelauflösung fast überall sonnig. Höchsttemperaturen 13 bis 17 Grad am Montag. Erstmal ein sonniger Start, vor allem über der Osthälfte, dann aus Südwesten ein neues Tiefdruckgebiet mit örtlich auch wieder kräftigem Regen. Dazu Höchsttemperaturen von 15 bis 20 Grad und da geht es dann so herbstlich weiter in die neue Woche, wie die letzte jetzt geendet hat.
Alles dabei. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Tatort aus Stuttgart.
Und die nächste Tagesschau, die gibt es dann gegen 1.20 Uhr für Sie. Und aktuelles natürlich jederzeit auf tagesschau.de.
So ist es. Morgen Abend begrüßt Helge Fuß Sie dann an dieser Stelle.
Ihnen noch einen schönen Abend und ein entspanntes Wochenende.
Bleiben Sie zuversichtlich.